Ja, hallo liebe Kinder, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer heutigen Kindergeschichte. Ich habe euch eine Kindergeschichte mitgebracht, die kommt, ich habe versucht danach zu forschen, die kommt, glaube ich, heute wäre das dieses Land. Da seht ihr die Fahne auf dem Bildschirm. Das ist interessanterweise auch ein Land, in dem ich nie gewesen bin, aber mein Familienname, nämlich Vasicek, kommt aus diesem Land. Heute ist es die Tschechei. Damals kam die Geschichte, ich glaube, es war damals noch Deutschland. Und in der Geschichte geht es um einen Jungen, der Gustl gehießen hat und der Bäckerlehrling werden wollte. Und damals, so wie ihr das seht hier auf dem Bild, da ist man noch ein bisschen anders gereist. Der ist mit seiner Mutter dann mit einem Ochsenkarren gereist zu dem Bäcker, wo er in die Lehre gegangen war. Und da sollte er auch dann für die ganze Zeit von seiner Lehre bleiben. Und seine Mutter hat ihm noch gesagt, bevor sie sich verabschiedet haben, denk immer dran, sei fleißig und sei ehrlich. Und der Gustl hat sich fest vorgenommen und hat gesagt, wenn ich jetzt hier in die Lehre gehe, dann möchte ich immer ehrlich sein und ich möchte treu sein in meiner Arbeit, in dem, was ich mache. Und es war nicht allzu lange, dass der Gustl irgendwann auf die Probe gestellt wird, ob er das dann auch wirklich so einhält. Es war nämlich so, es gab noch andere Lehrlinge dort und der Gustl war jemand, der von Anfang an sich bemüht hat, immer die Sachen richtig zu machen und treu in seiner Arbeit zu sein. Und am Anfang hat er ungefähr 30 Familien ihre Frühstücksbrötchen gebracht. Und sein Bäckermeister hat irgendwann gemerkt, dem Gustl kann ich jetzt auch kleine Aufträge anvertrauen, sodass er zum Beispiel auch mal einkaufen geht und ich gebe ihm Geld mit. Und es kam ein Tag, wo der Gustl Hefe kaufen sollte und der Bäckermeister gibt ihm so und so viel Geld mit. Das waren damals 3 Mark und 30 Pfennig. Und er sagt ihm, kauf so und so viel Hefe bei dem Kaufmann und komm wieder zurück und bring mir die Hefe. Und als der Gustl sich gerade die Jacke anzieht und auf den Weg gehen will, da begegnet ihm ein anderer Bäckerlehrling, der schon länger dabei war, der Albert, und er fragt ihn, wo schickt er dich denn hin? Und der Gustl sagt ihm, was seine Aufgabe ist. Und der Albert sagt zu ihm, naja, da hat er sich mal wieder verrechnet. Eigentlich, da bleiben noch 30 Cent übrig. Und der Albert sagt dann zu ihm, weißt du was, wir machen einfach halb-halb. Du kaufst die Hefe und 15 von den Cent für dich. Das Geld war damals wahrscheinlich einiges mehr wert. Oder 15 Pfennig für dich und 15 für mich. Und du kannst ja von deinem Anteil, kannst du zum Beispiel deinen kleinen Geschwistern was kaufen davon. Und der Gustl erinnert sich natürlich daran und er weiß, was er sich vorgenommen hat. Und er signalisiert ihm, nein, das möchte ich nicht machen. Und der Albert drängt ihn immer mehr. Und wie ihr hier seht auf dem Bild, irgendwann geht er dem Gustl an den Kragen und der Gustl sagt, Diebstahl ist aber Sünde. Und dann wird der Albert sehr wütend und er sagt ihm, du willst mir erzählen, was Sünde ist? Und er bringt ihn dann, der zieht ihn, die sind an der Kellertreppe und der Albert sagt, ich werf dich jetzt hier runter. Und er packt den Gustl, der Albert ist natürlich stärker als er. Und der Gustl hält sich, versucht sich festzuhalten am Türrahmen und er sagt dann, ach lieber Gott, hilf mir. Und der Albert packt einen von seinen Ärmeln und stützt sich ab mit den Beinen und zieht mit ganzer Kraft. Und was dann passiert, der Ärmel reißt ab und der Albert fällt eigentlich runter in den Keller. Und der Gustl denkt an seinen Auftrag und er sagt, okay, ich muss die Hefe holen und er läuft los. Sein Meister hat nichts mitgekriegt, der war in der Bäckerei oder im Laden und er läuft los und holt die Hefe. Und als der Gustl zurückkommt und sein Meister dann auch davon erfährt, dann fragen sie sich, wo ist eigentlich der Albert geblieben? Und irgendwann kommt dann mal jemand drauf, sie finden ihn nicht in der Backstube und auch sonst nirgendwo. Und irgendwann kommt jemand darauf, wir könnten auch mal im Keller nachschauen. Und als sie dann in den Keller kommen, dann sehen sie, dass der Albert eigentlich, der ist die harte Kellertreppe runtergefallen und der liegt dort unten und ist in einem ganz schlechten Zustand. Und sie holen dann den Arzt und es kommt schließlich raus, der Arzt sagt, Er wird überleben. Aber es war so, dass der Albert sein Leben lang eigentlich einen steifen Rücken gehabt hat. Er konnte nicht richtig arbeiten. Und sein Leben lang hat er eigentlich damals für seinen Fehler bezahlt. Der Gustl auf der anderen Seite hat seine Lehre dort beendet. Der wurde dann Bäckergeselle später. Und er ist durch Deutschland gereist, dann mehrere Jahre. Und er kommt zurück und lässt sich in einer schönen Stadt nieder und heiratet die Tochter des Bäckermeisters. Und man hat gemerkt beim Gustl, dass sein Leben wirklich ein gesegnetes Leben gewesen ist. Kinder, die Geschichte ist ganz einfach. Was uns die Geschichte sagt, was sie auch mir persönlich sagt, lass uns immer vornehmen, ehrlich zu sein und treu zu sein in dem, was wir machen, so wie Gott es möchte. Egal, ob mich jemand sieht oder nicht sieht, ich möchte immer zu Gott treu sein. Weil Gustl das gemacht hat, weil er treu gewesen ist, hat Gott sein Leben auch wirklich gesegnet. Albert dagegen hat zwar vielleicht vorher viel Geld in die eigene Tasche stecken können, bevor der Gustl da war, aber hinterher, unter dem Strich gesehen, war sein Leben eigentlich sehr unglücklich und ganz anders als das vom Gustl. Kinder, lasst uns immer daran denken, Jesus kann uns Kraft geben, dass wir so leben, wie Gott es möchte und dass wir immer ehrlich und Gott treu sind. Und dann werden wir auch unter dem Segen Gottes stehen, wenn wir hier auf dieser Erde leben. Das wünsche ich euch für euer Leben. Der Titel der Predigt heute heißt ganz, wie er es zuvor immer getan hatte. Das ist ein Satz aus einem Kapitel im Alten Testament, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig für uns ist, auch heute, die wir in der Endzeit leben. Aber ich möchte euch gerne am Anfang der Predigt mitnehmen, auch in eine reelle Situation. Wenn es um Wahlkampf geht, zum Beispiel in Amerika, und Leute laufen fürs Amt des Präsidenten, dann gibt es einen Bereich im Wahlkampf, der bei vielen Leuten nicht besonders populär und auch vielleicht nicht besonders beliebt ist. Und dieser Bereich heißt Opposition Research. Das heißt so viel wie Oppositionserforschung. In einem Wahlkampf gibt es ja wichtige Teile. Ein Teil, der kann natürlich so aussehen, du versuchst dich und das, was du versprichst, natürlich gut darzustellen. Ein anderer Teil kann aber so aussehen, du suchst nach Möglichkeiten, um deinen Gegner zu schwächen, die Opposition. Opposition Research, das ist heute etwas, was wahrscheinlich in jedem Präsidentschaftswahlkampf gegenwärtig ist, wenn wir zum Beispiel von Amerika reden. Das kann so aussehen, dass bei dieser Oppositionserforschung, dass es Menschen gibt, die engagiert sind, und die sich dafür einsetzen, die zum Beispiel die Steuerdokumente durchschauen von Gegenkandidaten. Das kann so aussehen, dass es Leute gibt mit Videokameras, die dem Gegenkandidaten folgen zu den Plätzen, wo er Reden hält, um irgendeinen Moment einzufangen, der vielleicht peinlich ist oder wo er etwas Falsches sagt. Das kann auch so aussehen, dass man sich anguckt, was für Wahlversprechen hat denn der Mann gemacht oder die Frau. Und hat er die Versprechen auch wirklich eingehalten? Das heißt, man versucht, dass das Leben oder vor allem die Dinge, die öffentlich sind, das kann auch sein, seine Benutzerkonten auf den sozialen Medien, einfach durchzukämmen und zu schauen, finde ich irgendetwas, was die Position meines Gegners schwächen könnte. Ich möchte euch heute mitnehmen in der Predigt in ein Kapitel im Alten Testament, wo es auch darum geht, dass eine Gruppe von Menschen ganz darauf bestrebt war, den Einfluss von Daniel, wir gehen ins Buch Daniel, zu schwächen und die neidisch waren auf seine Position. Bevor wir uns da reinbegeben, möchte ich gerne eine Folie mit euch teilen. Das ist so im Lauf von mehreren Jahren ist das auch bei mir entstanden, dass ich gemerkt habe, und ich bin nicht der Einzige, der dieser Überzeugung ist, dass das Buch Daniel im Alten Testament ein sehr interessantes Buch ist. Bei Daniel ist es anders als bei der Offenbarung zum Beispiel. Die Offenbarung besteht eigentlich, kann man sagen, Prophetie und Geschichte und Prophetie. Bei Daniel ist es interessanterweise so, da gibt es auch viel Prophetie. Aber im Buch Daniel gibt es auch große Abschnitte, wo es darum geht, das Leben von Daniel und seinen Freunden, als sie in Babylon waren. Und verschiedene Situationen werden beleuchtet. Auf dieser Folie Ihr könnt es ja gern mitlesen. Seht ihr etwas, wovon ich glaube, dass dort eine sehr, sehr augenscheinliche Verbindung besteht, nämlich zwischen dem Leben von Daniel und seinen Freunden und zwischen einer Gruppe, die in der Offenbarung, wenn ihr euch schon mal damit beschäftigt habt, bezeichnet wird als die 144.000. Das heißt, das sind die Menschen, die werden Gottes treue Kinder sein am Ende der Zeit. Die werden leben, nachdem die Gnadenzeit beendet ist, ohne einen Mittler und werden Jesus lebendig begegnen, wenn er wiederkommt. Und ich möchte euch gern, wir können ein paar Parallelen kurz lesen und mit diesem Gedanken reingehen in unsere Predigt heute, weil es nicht nur geht um irgendetwas, was geschichtlich passiert ist im Leben von Daniel, sondern ich glaube, dass das eine ganz bestimmte Beziehung hat zu der Zeit, in der wir leben. Daniel und seine Freunde, wie ihr sehen könnt auf der Folie, wurden damals von Babylon, eigentlich von diesem System herausgefordert, kann man sagen. Sieht man zum Beispiel in Daniel Kapitel 1. Bei den 144.000 ist es auch so, wenn wir uns Offenbarung anschauen, Kapitel 17, die werden vom geistlichen Babylon herausgefordert. Daniel Kapitel 1, da geht es auch darum, Daniel und seine Freunde, sie verunreinigen sich nicht mit dem Wein von Babylon. Und das Gleiche sehen wir auch wieder in der Offenbarung. Ihr habt die Bibeltexte auch auf eurem Bildschirm dazu. In Daniel 3, das ist ganz offensichtlich, da gibt es ein Todesdekret für diejenigen, die das Standbild von Nebukadnezar, das er aufrichten hat lassen, nicht anbeten. Und auch in der Offenbarung, wenn wir Kapitel 14, 15, 13 anschauen, im Zusammenhang, dann sehen wir auch, dass es ein Todesdekret für diejenigen gibt, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Daniel 6, das ist unser Kapitel heute, da gibt es einen Vers in Vers 5, da heißt es, bei Daniel wurde kein Vergehen gefunden. Auch in Offenbarung 14, Vers 5 ist es interessant, dass zum Zeitpunkt ihrer Untersuchung kein Betrug im Mund der 144.000 oder kein Falsch gefunden wurde. Daniel 6 sagt uns auch, der Staat damals oder der König erlässt ein Gesetz bezüglich der religiösen Anbetung. Das sehen wir auch in Offenbarung Kapitel 13, Vers 11 bis 17. Daniel wird bezeichnet in Daniel 6 als Knecht des lebendigen Gottes und die 144.000 in Offenbarung 7 werden bezeichnet als Knechte Gottes, versiegelt mit dem Siegel des lebendigen Gottes. Daniel heißt übersetzt, wenn man das übersetzt, Gott ist mein Richter, die 144.000 leben in der Zeit des Gerichts. Daniel Kapitel 6 ist ein Kapitel, was für uns sehr wichtig ist. Ich möchte euch einladen, wenn ihr wollt, dieses Kapitel mit mir aufzuschlagen. Das ist eine Geschichte, die wahrscheinlich sehr bekannt ist. Das haben schon die Kinder in ihren Andachten, wenn sie zum Beispiel, wenn man mit ihnen Menschen in Gottes Hand liest, Morgen- und Abendandacht. Aber ich glaube, dass diese Begebenheit in Daniel Kapitel 6 sehr tief ist und dass manchmal mehr drinsteckt, als man auf den ersten Blick glaubt. Daniel Kapitel 6, Vers 1 bis 6. Dort heißt es, und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen, die Anmerkung in der Schlachterbibel heißt, ein Statthalter über mehrere kleine Provinzen im Persischen Reich. 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese drei Minister, von denen Daniel einer war. Diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Vers 5, da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Vers 6, da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Zu dem Zeitpunkt, als diese Begebenheit spielt, war Daniel auf jeden Fall über 80 Jahre alt. Und einige Zeit nach dem Fall von Babylon setzt dann Darius diese Statthalter ein. Und am Anfang war es eigentlich so, dass darüber drei Minister stehen Und Daniel ist einer von denen. Und der König, weil er sieht eigentlich, was für ein Geist in Daniel war, nimmt er ihn und setzt ihn am Ende noch darüber. Das heißt, Daniel war von seiner Position her, stand er eigentlich, könnten wir sagen, unter dem König und er steht noch über den anderen Ministern. Und man kann sich natürlich vorstellen, wie das heute auch manchmal leider in der realen Welt so ist, dass das nicht unbedingt immer auf guten Anklang stößt. Daniel war ja damals, er kam als Sklave nach Babylon und der König setzt jetzt diesen ehemaligen oder immer noch jüdischen Sklaven über die anderen Minister. Es ist sehr interessant, was Ellen White schreibt im Buch Propheten und Könige. Sie schreibt, als seine Regierungsgeschäfte von Feinden einer gründlichen Prüfung unterzogen wurden, ergab es sich, dass sie keine fehlerhafte Stelle aufwiesen. Ich glaube aber, wenn wir uns genau damit beschäftigen, dass Daniels Religion tiefer ging, als dass wir sagen könnten, er hat jetzt nur zum Beispiel Regierungspapiere korrekt ausgefüllt. Wir haben ein Zitat hier, was wir gemeinsam lesen können aus dem Buch Biblische Heiligung, Seite 26. Dort heißt es, welch eine Lehre wird hiermit allen Christen gegeben. Tag für Tag waren die lauernden Augen der Eifersucht auf Daniel gerichtet und was sie sahen, das wurde noch gehässig gedeutet. Trotzdem konnten seine Feinde kein Wort und keine Handlung in seinem Leben finden, die auch nur den Schein von Schuld gehabt hätten. Es heißt im Englischen, dass sie nichts in seinem moralischen Charakter oder in der Ausübung seiner Pflichten hatten finden können. Das Schöne bei Daniel war, dass er jemand war, der war im Großen und im Kleinen treu. Daniel war jemand mit ganzer Sicherheit, dass er jemand war, wenn der Vorhang zuging oder die Tür hinter ihm zuging, dass er genauso Gott treu war und seinen Prinzipien, als wenn er in der Öffentlichkeit stand. Das ist heute nicht immer so. Wir wissen ja als Christen und als Adventisten, im Neuen Testament gibt es diesen berühmten Vers im Korintherbrief, was immer ihr auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Aber wir müssen uns die Frage stellen, es gibt vielleicht manchmal Bereiche, wo uns das gar nicht so bewusst ist. Es gibt im Neuen Testament, gibt es ja diese Aussage in Römer Kapitel 13, die sinngemäß heißt, wir sollen der Obrigkeit untertan sein. Mir ist dieser Punkt irgendwann bewusst geworden in meinem Leben als Adventist, der ich aus einem ganz anderen Hintergrund gekommen bin. Und ab irgendeinem Zeitpunkt habe ich mir dann vorgenommen, ich möchte gern, so wie ich Gott treu bin, möchte ich gern auch in meinen Lebensbereichen, möchte ich so sein wie Daniel. Wenn ich euch eine Situation beschreiben würde, als ich einmal in eine große Stadt reingefahren bin und du kommst so mit deinem Auto an den Eingang, dann ist mir eins aufgefallen. Auf einmal werden alle Autos, die vorher vielleicht oder viele schneller gefahren sind, die werden auf einmal merkwürdig langsam. Und ich habe mir schon innerlich gedacht, warum die langsamer werden. Die werden langsamer, weil die wahrscheinlich sich hier schon auskennen und die wissen, da muss irgendwo ein Blitzer stehen. Und die Frage, die ich mir stelle in manchen Lebenssituationen oder in vielen davon, ist es bei mir auch so wie bei Daniel? Wenn es Leute gäbe, die sich mein Leben anschauen würden, ich meine damit nicht Gerechtigkeit durch Werke und ich meine auch nicht, dass wir losgelöst von Jesus irgendetwas tun sollen, das können wir gar nicht. Aber wenn sich Menschen mein Leben anschauen würden, wie ich zum Beispiel Auto fahre, wie ich mich an die Verkehrsregeln halte, wenn Menschen zum Beispiel mein Leben durchleuchten würden und sie würden sehen, wenn kein Mensch mich beobachtet, wenn ich abends in meinem Zimmer sitze oder Büro sitze und ich gehe durch verschiedene Websites, wäre das okay, wenn die Leute auch meine Downloads überprüfen würden? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Heutzutage ist es manchmal so, dass wir als Christen, das uns zwar bewusst ist, dass wir uns an das gerne halten wollen und auch sollen, was Gott hier sagt ausdrücklich. Aber manchmal, wenn es so um unser ganzes Leben geht, ja, um die, wie ich Auto fahre, wo ich mein Auto hinstelle, Vielleicht auch, ob ich ehrlich bin, wenn ich beim Steuerberater sitze und nicht einfach irgendeinen Pauschalbetrag angebe, wo ich weiß, den habe ich eigentlich gar nicht verbraucht. Und das sind so Lebensbereiche, wo ich mich schon öfter gefragt habe, wenn Leute mein Leben durchleuchten würden, wenn sie mein Leben anschauen, würden sie wirklich sehen, dass ich treu bin zu Gott und treu in den Lebensbereichen, so wie es Daniel gewesen ist. Und dass sie mich nur fangen können in einer Situation, in der Daniel gefangen wurde. Sie sagen, wir können keinen Grund zur Anklage finden, kein Vergehen, keine Nachlässigkeit, es sei denn im Gesetz seines Gottes, in seiner Treue zu Gott. Lasst uns die Verse weiterlesen. Der erste Punkt, ganz wie er es zuvor immer getan hatte, sei treu gegenüber Gott und den Menschen. Daniel Kapitel 6, Abvers 7. Dort heißt es, darauf bestürmten jene Fürsten und zertraten den König und sprachen, König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Vers 9, nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf, nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Wir haben im ersten Abschnitt, haben wir jetzt die Treue von Daniel, haben wir ein bisschen auf eine breitere Ebene gestellt und haben versucht, was hat das für Konsequenzen, wie wirkt sich das aus, kann sich das auswirken auf meinen Alltag? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Daniel jemand gewesen ist, der in der Öffentlichkeit sein Gesicht in einer Weise gezeigt hat und so gehandelt hat und im Privaten war er dann anders, wenn er gewusst hat, mich sieht niemand. In dem zweiten Abschnitt, da sehen wir, dass Daniel in eine Situation kommt, wo sich das Gesetz des Staates richtet gegen das, was Gott möchte. Und das ist auch der Punkt, den uns die Bibel erwähnt, wo es heißt im Neuen Testament, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Daniel war jemand, als dieser Punkt gekommen ist, als dieses Gesetz erlassen wurde, da heißt es so schön im Buch Propheten und Könige, Daniel änderte sein Verhalten nicht im geringsten. Ruhig kam er seinen Pflichten als oberster Statthalter nach. In Daniel Nummer 6, Kapitel 6, Vers 11, da heißt es, als er erfahren hat, dass das Edikt erlassen wurde, da geht er in sein Obergemach mit offenen Fenstern und er fällt dreimal am Tag auf die Knie. Ist euch schon mal bewusst geworden, dass Daniel in dem Moment, wo er niederkniet mit den offenen Fenstern, dass ihm in dem Moment bewusst gewesen sein muss, in diesem Moment unterschreibe ich mein eigenes Todesurteil, menschlich gesehen. Daniel war jemand, der nicht gesagt hat, ich kann mal hier einen kleinen Kompromiss machen und kann hinterher ja Gott um Vergebung bitten. Das heißt, ich weiß im Voraus, ich mache einen Kompromiss. Er hat auch nicht so argumentiert, und das ist sehr gefährlich, er hat nicht so argumentiert, dass er gesagt hat, wenn ich jetzt niederknie, wenn ich das so weitermache wie vorher in meiner Gottesbeziehung, dann ist ja mein weiterer Einfluss, ich meine, wenn ich dann tot bin, dann ist ja mein weiterer Einfluss in zerstört, ja, in diesem Reich, wo ich jetzt diene. Und ich könnte ja später noch guten Einfluss ausüben, also mache ich das mal jetzt anders oder ich mache die Fenster zu. Daniel und auch seine Freunde, das waren Leute, die sich nicht gefragt haben in ihrem Glaubensleben, wie weit kann ich gehen, sodass es für Gott gerade noch vielleicht okay ist. Und das wäre es in der Situation nicht gewesen, aber ihr wisst, was ich meine. Daniel war jemand, wo wir sehen in dieser Situation, seine Verbindung mit Gott war ihm wichtiger als sein eigenes Leben. Daniel war jemand, der wirklich nach dem Prinzip gelebt hat, ich sterbe lieber, als gegen Gott zu sündigen. Und Daniel führt seinen Wandel mit Ruhe in Ruhe fort. Das Buch Daniel sagt uns auch, Es ist wichtig, dass wir unsere Verbindung mit Gott jetzt pflegen, dass wir uns jetzt von Gott vorbereiten lassen auf die Krise, die kommt. Die Vorbereitung kommt normalerweise nicht in der oder nie in der Krise selber. Daniel und seine Freunde in Kapitel 1, als der König ihnen, als von dem Essen serviert wird und von dem Wein, das war nicht der Moment, wo Daniel und seine Freunde sich gesagt haben, bis jetzt haben wir manche Dinge locker gesehen und ab jetzt werden wir treu sein. Daniel und seine Freunde waren auch keine Menschen, die gesagt haben, naja, zum Beispiel in Daniel Kapitel 1, also das mit dem Essen des Königs und mit dem Wein, ist doch nicht heilsnotwendig, oder? Das ist sehr gefährlich, wenn wir heute so argumentieren. Daniel und seine Freunde, egal ob sie gesehen wurden oder nicht, da bin ich überzeugt von dem, was wir wissen, waren Menschen, die Gott so geliebt haben, dass sie sich entschieden haben, ihm in jeder Situation des Lebens 100% treu zu sein. In den 1940er Jahren, ich möchte gerne noch ein Zitat mit euch lesen, das ist doch wichtig, bevor wir in die 1940er Jahre kommen, in eine Geschichte. Das kommt aus dem Buch Christi Gleichnisse, die alte Ausgabe 1911, Seite 352. Und dort heißt es, durch Untreue, selbst in den kleinsten Pflichten, beraubt der Mensch seinen Schöpfer des Dienstes, den er ihm schuldig ist. Diese Untreue schädigt ihn selbst. Ich meine, das Schöne ist, Gott fordert nicht Dinge von uns, um uns einzuengen, um uns zu knechten. Das, was Gott von uns fordert, das ist für uns wichtig. Und Gott möchte uns ja, er segnet uns noch, wenn wir ihm treu sind. Gott liebt uns. Es heißt, er kann nicht die Gnade, die Kraft und Charakterstärke erhalten, die durch rückhaltlose Übergabe an Gott erlangt werden können. Weil er sich nicht in den kleinen Dingen von den rechten Grundsätzen leiten lässt, wird er verfehlen in großen Dingen, die er als seine besondere Aufgabe betrachtet, Gott zu gehorchen. In den 1940er Jahren gab es eine Person bei der japanischen Armee, damals war Krieg, die auf eine Insel kommandiert wurde, die zu den Philippinen gehört, eine kleine Insel. Und auf dieser Insel, als die Amerikaner dann kamen und sozusagen die Invasion war, dann war es so, dass schließlich dieser Mann namens Hiro Onoda, dass dieser Mann mit drei anderen Soldaten auf dieser Insel geblieben ist. Hiro Onoda war jemand, der einer der letzten Japaner, die in der Armee waren, die nachdem der Krieg schon lange vorbei waren, schließlich seine Waffen übergeben hat und aufgehört hat, sozusagen im Kriegsmodus zu sein. Hiro Onoda, als er mit diesen drei Leuten von der japanischen Armee dort war, war es so, dass zwei von ihnen irgendwann ihr Leben verloren haben und der eine war auch nicht mehr da und er blieb schließlich allein sozusagen als japanischer Soldat auf dieser Insel zurück. Und er hat sich durchgeschlagen für ungefähr 29 Jahre, nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei war, war Hiro Onoda noch immer auf dieser Insel. Hat noch immer seine Waffe gepflegt, bei sich gehabt, hat sich dann ernährt manchmal, hat Dinge gestohlen von den Farmern, hat den Farmern selber auch Schaden zugefügt. Und obwohl manchmal Flugblätter hinterlassen wurden und man Suchkommandos losgeschickt hat, war jeder Versuch erfolglos, diesen Soldaten dazu bewegen, die Waffen niederzulegen und den Krieg für sich persönlich zu beenden. Weil er hat Befehle bekommen gehabt, damals sich nicht zu ergeben und das hat er nicht gemacht. Und schließlich war es so, dass obwohl das die Filipinos, das Militär auch, obwohl sie erfolglos versucht haben, diesen Mann dazu zu bringen und ihn vielleicht auch aufzuspüren, hat sich ein japanischer Student vorgenommen in einem Jahr, ich möchte gern Hiro Onoda finden. Und tatsächlich war es so, nach ein paar Tagen findet er diesen Mann. Und er sagt ihm, er wird ihm klar machen, der Krieg ist zu Ende. Und Hiro Onoda sagt ihm, nur wenn mein kommandierender Offizier mir den Befehl gibt, dass der Krieg zu Ende ist und dass ich die Waffen niederlegen soll, dann werde ich es tun. Und sie machen dann schließlich etwas, was fantastisch ist. Der kommandierende Offizier von damals, natürlich ungefähr 30 Jahre später, der war schon kein Offizier mehr, der war Buchverkäufer. Und sie holen diesen Mann dann aus dem Ausland und fliegen ihn ein, damit er dort Hiro Onoda begegnet. Und das Bild, das ihr hier seht, ist eigentlich ein enorm historischer Moment, nämlich als Hiro Onoda den Befehl bekommt, von seinem damaligen Offizier die Waffen niederzulegen, legt er sofort seine Waffen nieder, übergibt sein Schwert, legt seine Waffe nieder mit ungefähr 500 Schuss und für ihn war der Krieg in dem Moment zu Ende. Das ist ein Beispiel, was mir zeigt, was einfach die Treue veranschaulicht, die jemand hat, den Befehlen gegenüber, die ihm gegenüber gegeben wurden. Ich möchte gern mit euch in den letzten Abschnitt gehen, der Predigt. Und Daniel war jemand, der nach seiner Überzeugung Gott treu war zu 100%. Daniel Kapitel 6 ab Vers 12. Gott hat seinen Engel geschickt und er wird auch Engel für uns schicken. Daniel Kapitel 6 ab Vers 12. Und es heißt hier, da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach, die Sache steht fest nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Und wir gehen weiter zu Vers 17, Daniel 6 ab Vers 17. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Und der König begann und sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube, und der König versah ihn mit seinem Siegel und dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert werde. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück und verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen, und der Schlaf floh von ihm. Vers 20, beim Anbruch der Morgenröte, aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Da sprach Daniel zum König, O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o König, nichts Böses verübt habe. Der letzte Vers, da wurde der König sehr froh, Vers 24, und befahl Daniel, aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Es ist interessant, dass Darius hier, dass er Daniel bezeichnet als jemanden, der seinem Gott dient, ohne Unterlass. Daniel war jemand, als der König kam, da sagt er dem König, er erwähnt eigentlich zwei Sachen, warum Gott ihn bewahrt hat. Er sagt, ich habe vor dir nichts Falsches getan und vor Gott auch nicht. Am Ende der Zeit wird es wieder so sein, dass es Menschen gibt, die Gott 100% treu sein werden. Und das sollten wir jetzt schon tun. Und Daniel war jemand, der eigentlich nur in seiner Treue zu Gott überführt werden konnte. Möge das Gleiche auch für uns gelten. Ich möchte euch gerne mitnehmen in die letzte wahre Geschichte. Manche von euch haben vielleicht gehört, im Jahr 2003 gab es ein schlimmes Unglück, was das Space Shuttle Columbia anbetrifft. Der Mann hier auf dem Bild, das war einer der Astronauten damals gewesen. Das war Colonel Michael Anderson. Michael Anderson war jemand, der schon als er ein kleines Kind war, ein kleiner Junge war, da hat er angefangen, die Namen von amerikanischen Astronauten auswendig zu lernen. Und er war fasziniert von der Sache. Und schließlich war es so, dass er unter vielen, vielen Bewerbern später dann ausgewählt wurde für das Space Shuttle Programm. Das Space Shuttle im Jahr 2003, ich glaube, es war Februar gewesen, ist 16 Minuten vor der Landung auseinandergebrochen. Weder richtig im Weltraum noch wirklich auf der Erde. 207.000 Fuß hoch. Und bevor Michael Anderson, er war ein gläubiger Mensch gewesen, bevor er gestartet ist, da kam sein Vater nach Houston. Und Michael Anderson hat zu seinem Vater einen Satz gesagt, bevor er mit der Columbia gestartet ist. Er hat zu ihm gesagt, ich weiß, dass zwischen mir und meinem Erlöser alles in Ordnung ist. Und ich glaube, dass das auch etwas war, was in Daniels Leben, als er in die Löwengrube hineingegangen ist, dass Daniel als ein Mensch dort hineinging, der zwar vielleicht nach außen hin von den Gesetzen her verurteilt war, aber er ging hinein als ein Mensch, der eine ungetrennte Verbindung zu seinem Gott hatte. Und Gott befreit ihn. Die Frage, die wir uns stellen können, ist, wenn die Welt sich morgen verändern würde, wenn morgen das Mahlzeichen des Tieres man vor die Entscheidung gestellt wird und sich die Welt grundlegend verändert, dann stelle ich mir selber die Frage, wäre mein Leben genauso wie das Leben von Daniel? Dass man auch von mir sagen könnte, der Erhard ist immer noch genauso wie es früher war, Gott in allen Bereichen treu gewesen. Der Erhard hat lieber sein Frühstück ausfallen lassen, wenn er im Stress war, als die Zeit mit mir im Gebet zu verbringen. Der Erhard ist jemand gewesen, der ganz wie er es vorher immer getan hatte, Gott dann immer noch treu ist, wenn es geht um den Lebensstil, wenn es geht um andere Dinge. Die Frage, die ich mir oft stelle, kann man das Gleiche auch von mir sagen? Dass ich Gott treu bin und dass eigentlich mein Leben dann, wenn sich die Zeit einmal ändert, eigentlich nur eine Fortführung ist von der Verbindung, von dem Wandel, den ich mit Gott vorher geführt habe. Die 144.000 am Ende der Zeit, das werden auch Menschen sein, die durch die schlimmste Zeit hindurchgehen, die es gegeben hat. Und die aber trotzdem, auch wenn sie wirtschaftliche Probleme haben werden und auch wenn sie mit dem Tod bedroht werden, die trotzdem mit Gottes Hilfe ihm treu sein und treu bleiben werden und die Jesus begegnen werden und nicht sterben werden, die ihn lebendig sehen werden, wenn er wiederkommt. Und ich glaube, wenn man zu dieser Gruppe gehören möchte und uns wird von Ellen White im Geist der Weissagung gesagt, dass wir von Herzen danach trachten sollten, zu dieser Gruppe zu gehören. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir uns dann entscheiden, auch jetzt schon, dass wir nichts tun wollen, was unsere Verbindung zu Gott in irgendeiner Weise behindern kann. Möge von uns auch gesagt werden, so wie von Daniel in Daniel Kapitel 6, dass wir jetzt Gott treu sind und ihm immer noch treu sind, wenn enge Zeiten auf uns zukommen, ganz wie wir es zuvor immer getan haben. Möge der Herr euch segnen. Amen.